London. Edith Rose Ware, 81 Jahre alt und in Berlin geboren, lebt heute in Südlondon. In einem Gespräch mit Werner Glinger erinnert sie sich an einige Stationen ihres ereignisreichen Lebens, das sie von Deutschland über Italien nach England geführt hat.
Frau Rose Ware, Sie sind 1900 geboren, also immer so alt gewesen wie unser Jahrhundert. Den Ersten Weltkrieg haben Sie in Ihrer Heimatstadt Berlin erlebt. Wie sah das Kriegsende für Sie aus?
Also es war inzwischen der 8. November 1918 geworden. Und da gab es viele Gerüchte. Und anscheinend hat mein jüngerer Bruder, der erst 15 Jahre alt war und noch zur Schule ging natürlich, der war immer sehr unternehmungslustig. Und der hat irgendwas gehört, hat gesagt, pass mal auf, da soll was los sein unter den Linden. Da wollen wir doch hingehen. Ja, also gut, ich hatte so ein bisschen Bedenken, aber ich habe gesagt, naja, ich komme mit. Also los, irgendwie sind wir da hingekommen und wie wir da vor dem, vor dem Schloss stehen, eine Menschenmenge unter den Linden. Also gepackt war das und alle sahen sie nach oben auf das Dach des großen Schlosses und da standen Soldaten mit Gewehren. Und die Stimmung der Menschen war sehr drohend. Und mir gefiel das gar nicht. Ja, wir sind eine Zeit lang da geblieben, denn Kurt wollte nicht weg, der wollte was erleben, nicht wahr? Und auf einmal fängt es irgendwo an zu schießen. Na, da habe ich gesagt, jetzt aber weg. Aber ehe wir weg konnten, kommt uns so eine Gruppe von Männern entgegen. Und wie die mich sehen, dabei war ich gar nicht gut gekleidet, aber anscheinend besser als sie, da haben die mir einen Stoß mit dem Ellbogen gegeben. Und da habe ich gesagt, jetzt renne ich aber. Und da sind wir losgelaufen. Und wie wir zur Untergrundbahn kommen, da sind die großen Gitter alle geschlossen und wir mussten mit verschiedenen elektrischen, was sehr lange gedauert hatte, natürlich nach Hause fahren. Und wir wohnten in Wilmersdorf, also im Westen von Berlin. Charlottenburg, Wilmersdorf, das sind alles diese Vororte, die schöne moderne Häuser hatten und da haben wir gewohnt. Und ich sehe noch die Tür aufgehen, mein Vater stand da und meine Mutter aufgeregt und wo kommt ihr her? Ja, wir sind unter den Linden gewesen. Da gab es aber gleich rechts und links eine Ohrfeige für mich. Und das war das einzige Mal, dass mein Vater mich geschlagen hat. Und sagt, ihr seid wohl verrückt, da rauszugehen. Wisst ihr nicht, was los ist? Ja, wir wussten es nicht und sind dann gleich ins Bett geschickt worden. Und am nächsten Morgen hieß es, die Revolution hat angefangen. Und am 10. November ist der Kaiser nach Dorn geflogen.
Ihr Vater Kurt Dörri war Journalist. Wie stand es mit Ihnen? Wollten Sie damals schon Schriftstellerin werden?
Ja, natürlich wollte ich Schriftstellerin werden. Ich habe ja meinen Vater immer sehr bewundert und sehr verehrt. Und er ist auch sehr, sehr gut zu mir gewesen. Ich habe nie ein böses Wort von meinem Vater gehört. Und er hat mich sehr unterstützt darin. Ich war mit meinem Vater auf dem Presseball im Marmorhaus. Das ist auch wieder gleich am Zoo gegenüber vom Eden Hotel. Und da war also, das war am 31. Dezember 1923. Soviel ich mich erinnere, getanzt habe ich nicht. Ich glaube, ich konnte gar nicht tanzen, denn während des Krieges war es unmöglich, Tanzstunden zu haben. Man hatte keine Kleider, man hatte nichts. Also gut, und da hat er einen Herrn gesehen, den er kannte und hat sich mit ihm unterhalten. Worüber, das habe ich gar nicht zugehört. Auf einmal sagt der Herr zu mir, und zu meinem Vater, schreibt Ihre Tochter auch? Ich wollte gerade sagen, nein, aber ich hatte schon geschrieben, nicht? Aber ich wollte nicht, dass der das wusste. Und da sagt Papa, ja, meine Tochter schreibt auch. Und da sagt dieser Herr zu mir, ja, bitte schreiben Sie doch auch für uns. Er war der Direktor von der großen Gummireifenfabrik Echo Kontinentalreifen und die Zeitschrift, die er herausgab als Werbeschrift, hieß Echo Kontinental. Also, ich sagte nachher, Papa, ja, wie konntest du das sagen? Na, lass mal, ich helfe dir schon mit den Artikeln, wenn nötig, schreibe ich sie selber. Du sollst auf jeden Fall einen Anfang machen, damit was aus dir wird. Ja, und dann hat er also ein paar Mal für mich geschrieben und dann habe ich selber angefangen zu schreiben. Und nachdem ich, als ich nach England ging, die Verwandten meiner Mutter zu besuchen, da habe ich sehr viele Berichte über Madame Tussaud, das große Panoptikum hier, die Schreckenskammer und die große Ausstellung in Wembley und über alles Mögliche, was hier in London los war, auch über die großen Filme, die in Deutschland noch nicht bekannt waren. Und die sind alle von Zeitungen gedruckt worden.
Viele dieser ersten Anfänge haben Sie aufgehoben. Ich habe ein freches kleines Gedicht darunter gesehen. Warum hatten Sie es damals geschrieben?
Ja, ich war in Hildesheim zu Besuch und meine Verwandten nahmen mich mit in das Stadttheater. Und dort sollte es ein Ballett geben. Also mir gefiel das sehr gut. Und ich merkte aber sehr bald, dass die Leute das nicht anerkannten. Es war nicht ihr Geschmack. Und wie dann diese Tänzerin so etwas mehr aus sich herausging, dann waren sie empört und fanden das ganz unglaublich, weil die Frau sich einige Kleider abriss und da tanzte. Und da dachte ich, na, das ist ein ganz gutes Thema für ein Gedicht. Das werde ich Ihnen jetzt vorlesen. Kleinstadttheater. Im Theater gibt es heute Abend ein Ballett. Seidene Blusen, Sonntagshosen sitzen im Parkett. In dem kleinstadtengen Herzen glimmt es lüstern auf. Tusch, ein Rauschen, da soeben geht der Vorhang rauf. Tänzerin auf Zehenspitzen hüpft ein Menuett. Seidene Blusen, Sonntagshosen gähnen im Parkett. Doch im nächsten Tanz enthüllt sie plötzlich ihren Leib. Vor der kühlen Tat erschauern schamvoll Mann und Weib. Wie die weißen Schenkel blitzen, wenn sie wild sich dreht. Wie ihr Leib, ihr dunkles Auge ganz in Flammen steht. Seidene Blusen seufzen heimlich, äußerlich empört. Sonntagshosen pflichten Beifall. Innerlich verstört. Nachts hat sich die Tänzerin still ins Bett gelegt. Seidene Blusen, Sonntagshosen waren sehr erregt. Ja, solche Gedichte habe ich später nie mehr geschrieben, denn ich war damals so noch eine richtige Berliner Pflanze. Aber das habe ich mir alles abgewöhnt und bin sehr solide geworden.
Und wenig später haben Sie dann über Ihre journalistische Tätigkeit Erich Maria Remarque kennengelernt.
Da mein Vater zugesagt hatte, dass ich fürs Echo Continental schreiben sollte, da blieb mir nichts anderes übrig, als mit diesem Herrn, dem Redakteur, in Verbindung zu treten. Und ich bekam dann auch von ihm einen Brief, sehr elegant geschrieben, mit einer Grafenkrone. Und dieser Redakteur hieß Erich Maria Remarque. Also, jetzt habe ich mir gesagt, ich fahre zu meiner Großmutter zu Besuch in Hildesheim. Das ist nicht weit von Hannover. Da werde ich mich mal diesem Herrn vorstellen. Vielleicht ist es einer mit einem Vollbart oder mit einer Glatze oder mit einer großen Brille oder wer weiß, was er ist. Ich komme also hin mit großer Erwartung in ein kleines Vorzimmer. Und dann geht die Tür auf und ein sehr eleganter junger Mann mit blonden Haaren kommt heraus und verbeugt sich tief vor mir. Ich wurde sehr verlegen, denn das war alles ganz anders, als ich mir vorgestellt hatte. Na jedenfalls, er schien auch sehr verlegen, hat sich dann gleich zu mir gesetzt und über meine angeblichen Artikel gesprochen. Ja, gnädiges Fräulein, was können Sie noch für uns schreiben? Wir legen großen Wert darauf, es hat uns sehr gefallen. Und dann, weil da eine Sekretärin drin saß in dem Zimmer, sagte er, ja, wie wäre es, wenn wir eine Tasse Kaffee trinken gehen bei Kröpke? Also gut, das hat mir sehr gepasst. Und wir gingen los und ich sagte, ja, entschuldigen Sie, darf ich erst mal bei meinem Schneider vorbeigehen? Ich sagte, aber bitte, natürlich, also ich immer neben ihm her durch den hohen Weg in Hannover. Und wie der Schneider uns die Tür aufmacht, da hat er sich auch tief verbeugt und gesagt, guten Tag, Herr Baron. Ich dachte, na, das ist ja merkwürdig, aber ich habe mir keine Gedanken weiter darüber gemacht, denn ich war so überrascht über dieses Treffen, weil er so ganz anders war, als ich mir vorgestellt hatte. Wir haben dann da Kaffee getrunken und hat dann gleich auch davon angefangen, wie wenig ihm diese Stellung hier gefiel und ob ich ihm nicht eine Anstellung in Berlin verschaffen konnte. Na, ich fand das nun ganz interessant und habe das sofort meinem Vater gesagt. Und der hat gesagt, ah, hab wohl gedacht, aha, eine Freundschaft, naja, das muss man unterstützen. Und hat ihn nach Berlin kommen lassen und ihn sofort als seinen zweiten Redakteur für Sport im Bild für den Verlag August Scherrel engagiert. Also sehr viel habe ich von Remarque nicht gesehen, denn es stellte sich bald heraus, dass er eine Freundin hatte und die ihm dann natürlich nach Berlin gefolgt war.
Hat er dann später davon gesprochen, dass er jetzt einen Roman schreibt?
Das hat er erwähnt.
Neues?
Ja, das hat, ja, das war, nachdem ich schon verheiratet war und mit meiner kleinen Tochter nach Berlin zurückkam auf einen Besuch. Und da habe ich Papa erst in der Redaktion besucht und dann Remarque. Und Remarque hat mit dem Kind sehr nett gespielt, immer so das Kind geherzt und so auf den Arm getragen, die war 2 Jahre alt. Und dann fragte er mich eben, wie es mir ging, ob ich glücklich wäre. Und sagte mir dann, er hatte nämlich inzwischen seine Freundin geheiratet, ganz kurz nachdem ich geheiratet hatte, und sagte mir in einem Brief, ich heirate diese Frau, weil ich selber nicht glücklich werden kann. Und nun sagt er mir, er will sich von ihr scheiden lassen, denn sie hat einen Maler kennengelernt, der allerdings arm war, aber sie wollte von Remarque weg. Und dann sagt er, ich habe jetzt etwas geschrieben, was gut sein kann. Und das war im Juli 1928. Und dann im 1929 kam das Buch Im Westen nichts Neues heraus.
1925 haben Sie einen Engländer geheiratet. Wie kam es dazu?
1924 wollten alle Leute in Deutschland reisen. Und da ist meine Mutter auch gleich losgereist nach Italien mit meiner Schwester. Denn ich fuhr mit meinem Vater nach Norwegen und Spitzbergen. Also gut, damals natürlich war ich schon mit Remarque befreundet. Wir haben dann auch uns Karten geschickt, ich aus Norwegen und er von seinen Ferien und so weiter, standen immer in Verbindung. Nun, im nächsten Jahr, im Februar, sagte meine Mutter, dass ihr die Freundschaft mit Remarque nicht gefiele. Journalisten sind Hungerleider und ich will nicht, dass du einen Hungerleider heiratest. Ja, ich hatte keine anderen Freunde, wir lernten nie jemanden kennen. Im Hockeyclub, wo mein Vater jeden Sonntag hinging, da waren alles alte Herren. Also gut, ich sträubte mich sehr, ich sage, ich will nicht in dieses Land fahren mit dem blauen Postkartenhimmel. Das verdeht mir, ich habe den Norden gern, ja, du musst mit, ist gut, also ich musste mit. Und dann hat mein Vater mir zugeredet. Ich wollte aus Berlin raus. Ich konnte Berlin nicht mehr mit ansehen. Ich war sehr unglücklich da. Ich war 25 Jahre. Und mit meiner Mutter ging das nicht zu Hause. Meine Freundschaften passten ihr nicht. Ich musste mehr Freiheit haben. Also habe ich gesagt, Schluss und raus. Na, nun hatte meine Mutter im Jahr vorher einen jungen Engländer da kennengelernt. Sie hat mir noch die Fotografie gezeigt von ihm. Nee, der gefällt mir gar nicht. Aber wie wir in Neapel ankamen, sagt Mama gleich, jetzt gehe ich diesen Herrn besuchen in seinem Büro und sage ihm, er soll nach Capri kommen, denn wir haben hier 2 junge Damen, da war die Braut meines Bruders und da war ich mit. Wir sind dann im Hotel Crisisana gewesen an dem Abend und da kommt ein mittelgroßer junger Mann rein, nicht sehr robust, aber sah sehr lustig aus, im Smoking, und kam auf unseren Tisch gleich zu. Meine Mutter gleich, da sind Sie ja, Leslie, und so weiter und so weiter. Und naja, dann hat er mich gleich aufgefordert zu tanzen. Und das war ein Stück Marquita, hieß es, was nachher unser Lied wurde, nicht wahr? Und wir sind dann am nächsten Tag mit einer Karuzelle nach Anacapri aufgefahren und ich musste mit ihm alleine fahren. Und meine Mutter mit ihrer Schwester, die auch mit war, und mit der Braut meines Bruders hinterher. Also mir hat das gar nicht gefallen. Jedenfalls sollte ich nun jedes Wochenende ihn unten am Hafen abholen, aber ich habe es nie gemacht. Meine Mutter musste immer runter mit ihrer Schwester ihn abholen. Aber wissen Sie, meine Mutter hat mich 9 Wochen in Capri gelassen und erst wie ich verlobt war, da durfte ich nach Hause kommen.
Sie haben dann auch bald geheiratet und sind mit Ihrem Mann nach Neapel gezogen. Warum haben Sie Italien wieder verlassen?
Also, ich habe in Italien 10 Jahre gelebt. Leicht war es nicht, sich einzuleben, vor allen Dingen in den ersten Wochen. Ich musste einkaufen gehen, wusste kein Wort Italienisch. Gemüse, da habe ich ja mit dem Finger raufgezeigt und Fleisch und so. Ich wusste nicht, wie ich das machen sollte. Dann hat mir meine Mutter aus Berlin ein Dienstmädchen geschickt. Die sprach allerdings auch kein Italienisch, aber das Leben wurde etwas leichter. Na, dann wurde meine Tochter geboren und langsam ging das alles besser. Viele Engländer, die haben mich abgewiesen zuerst, denn die hatten den ersten Krieg noch nicht vergessen und sind nicht sehr freundlich zu mir gewesen. Aber andere im Gegenteil haben sich sehr meiner angenommen. Das waren alles ältere Frauen und die haben mir beigebracht, Plumpudding zu kochen und Yorkshire-Pudding zu machen und alles Mögliche. Und da fühlte ich mich also ganz zu Hause. Wir hatten eine sehr schöne Wohnung ganz oben auf einem Berg mit Blick auf Capri, auf Vesuvius. Und ich habe auch verschiedene Erdbeben miterlebt dort, die aber nicht sehr schlimm waren. Und war dort also wie zu Hause. Und dann sind wir in die Ferien gefahren nach England. Und wie wir zurückkamen, da war der Abessinische Krieg ausgebrochen. Das war Anfang 1935. Und jetzt wurden also Sanktionen auf England gelegt und das hieß, dass mein Mann, der Exporteur war, nach Australien und nach England nichts mehr ausführen konnte. Und dann waren noch andere Freunde, die ebenfalls auch für Handschuhfirmen arbeiteten und die mussten alle einpacken.
Wie war das, als Sie 1936 nach England umziehen mussten?
Die ersten Jahre, da war alles sehr knapp. Also ich entsinne mich noch sehr gut, dass ich 1 Pfund Haushaltsgeld die Woche bekam. Wir haben in einer Dachwohnung gewohnt und meine Tochter musste in einer Rumpelkammer schlafen und wir, mein Mann und ich und der Junge hatten ein Zimmer mit schrägem Dach und ein ganz kleines Zimmer, was unser Wohnzimmer war, mit einem winzigen Tisch und ein paar harten Stühlen und so haben wir lange Jahre lang gewohnt. Und um mir die Zeit zu vertreiben, bin ich immer in italienische Klassen gegangen, denn ich hatte für Italienisch noch kein ich habe mein Examen für Italienisch 1940 gemacht, als der Krieg ausbrach. Also das kam dann erst später. Und dann rief eines Tages mein Mann an, von unterwegs, der immer auf der Suche nach Arbeit war. Ich habe eine Stellung bekommen als Weinreisender für 5 Pfund die Woche. Und wir waren außer uns vor Freude. Und die haben ihn ausgebildet, haben ihm ein Auto gekauft und dann nach 2 Jahren haben sie ihn nach Devon geschickt. Und da ist er viel gereist und er hätte gut verdienen können, wenn nicht der Krieg ausgebrochen wäre. Da gab es keinen Wein vom Ausland mehr zu verkaufen. Er hat dann Limonade und Zitronen und Orangenschalen verkauft und bekam 3 Pfund die Woche. Aber wir wohnten in einem Bauernhaus mit Strohdach. Wir hatten eine Pumpe, wir hatten tragbares Gas in Metallflaschen und Petroleumlampen. Und wir waren sehr, sehr glücklich da. Das Haus lag ganz einsam an einem großen Fluss. Und in dem Fluss, da gab es Aale, Flundern und Lachse. Aber wir durften nicht Lachs fischen. Das taten nur die Ärzte und reichen Leute der Umgebung. Aber wir durften die Aale und die Flundern fischen. Und außerdem konnte man Tauben schießen und wenn keiner zusah, konnte man auch hin und her einen Fasan erlegen und wir haben da sehr gut gelebt.
Nach dem Kriege wurden Sie dann Sprachprüferin für Universitätsaufnahmeexamen. Wie sah diese Arbeit aus?
Da bin ich auch in eine große Public School gegangen und da hat mir der Professor gesagt, na, ich bin ja gespannt, ob der Direktor Sie begrüßen wird. Ich bin ein Professor, ich komme dahin und werde überhaupt nur von einer Lehrerin empfangen und musste mit der Köchin an einem Tisch sitzen und mein Mittagessen essen. Da habe ich gesagt, jetzt ist bei mir aus mit diesem Examen, da gehe ich nicht mehr hin. Aber ich dachte auch, wissen Sie, Herr Professor, mir macht das gar nichts aus und mir ist es genauso gegangen. Der Direktor hat mich vollkommen übergangen, aber ich habe bei der Köchin und bei der Matron, bei den all diesen Leuten da gesessen. Nur mir war das vollkommen egal.
Wie lange waren Sie als Prüferin für Oxford und Cambridge
Examen tätig? Ich habe im Ganzen 33 Jahre lang geprüft. Zunächst nur für Oxford in Deutsch und Französisch. Und dann bekam ich einen Brief, können Sie noch in einer anderen Sprache prüfen? Ich sage ja in Italienisch. Italienisch war eigentlich meine Lieblingssprache. Mit Bus, mit Untergrund. Und mit dem Zug habe ich da weite Reisen gemacht und sie haben noch gesagt, ja, wie weit würden Sie fahren? Ich sage, wenn Sie wollen, bis nach Holland und Deutschland und Frankreich hin. Und da haben die mich bis nach Norfolk geschickt. Und Kings Lynn und alle diese Orte, das waren oft sehr umständliche Reisen. Da musste man immer Züge wechseln, aber ich habe das gerne gemacht. Mir hat das wunderbar gefallen. Und so bin ich dann in manche Schulen 20 Jahre hintereinander gegangen. Denn die haben immer nach mir gefragt, schicken Sie Mrs. Wellsworth, schicken Sie Mrs. Wellsworth. Und dann bin ich hingegangen.
Wann sind Sie in Pension gegangen?
Ich bin überhaupt nicht in Pension gegangen. Denn ich habe weitergemacht, immer weitergemacht, bis 1977 mit Oxford. Und nun muss ich zugeben, es wurde mir schon so ein bisschen Angst und Bange, denn ich hörte nicht mehr so sehr gut. Aber ich habe den Kindern immer gesagt, also nur mal los, sprecht mal ein bisschen lauter, dass ich euch gut höre. Und die meisten haben das auch getan. Und dann eines Tages bekomme ich einen Brief von Oxford. Und da wird gesagt, es war ein vorgedruckter Brief an alle Prüferinnen und Prüfer. Und da sagten die, ja, wir möchten gerne das Alter unserer Prüfer wissen. Bitte schreiben Sie uns zurück. Und da habe ich zurückgeschrieben, ich bin jetzt 77 Jahre alt. Und darauf bekam ich einen Brief, ja, ich glaube, es wird Zeit, dass Sie sich jetzt zur Ruhe setzen.
Sie haben die ganzen Jahre immer Gedichte geschrieben. Was für Themen haben Sie dazu angeregt?
Ich hatte das Bedürfnis zu schreiben. Mein Leben war hier sehr schwer. Ich bin immer in Klassen gegangen, Sprachenklassen, Dichterklassen, habe Literatur studiert, habe die ganze englische Dichtung von Anfang an bis zum heutigen Tage studiert, 13, 14 Jahre lang und habe sehr viel dabei gelernt und habe dadurch die Anregung bekommen, denn ich bin kein Mensch, der etwas aus Büchern lernen kann. Ich muss alles hören. So habe ich meine Sprachen gelernt und so habe ich Dichten gelernt in Englisch. Dadurch, dass ich mich sehr mit englischer Dichtung beschäftigt habe, da ist das ganz von selbst gekommen. Hin und wieder wollte ich auch was Lustiges schreiben und da ist mir also folgendes Gedicht eingefallen, was ich erst in Englisch geschrieben habe und dann dachte ich, jetzt übersetze ich das auch mal ins Deutsche. Und dieses Gedicht heißt Ballade vom träumerischen Mädchen. Ich war erst 16 Jahre alt, trug noch einen langen Zopf. Da schlug mir meine Mutter das Staubtuch um den Kopf. Nun hör schon auf zu dichten, das ist eine brotlose Kunst. Vom Haushalt und vom Kochen, da hast du keinen Dunst. Was sollte ich darauf sagen? Ich wandelte wie im Traum. Wenn sie mich schalt, dann schwieg ich und achtete es kaum. Meine Mutter hatte nicht Unrecht, so wie sie es eben verstand. Ich dichtete nur noch heimlich, das Staubtuch in der Hand. Bald lehrte sie mich kochen und sagte dann und wann, die Liebe geht durch den Magen, so fesselst du mal deinen Mann. Und wie fesseln die Männer uns Frauen? Meine Mutter verriet es mir nicht. Sie rührte nur weiter im Kochtopf und machte ein langes Gesicht.
Mit diesem Gedicht, das humoristisch die Rolle der Frau am Herd in Frage stellt, beendete Edith Rosewehr ihre Lebensgeschichte. Frau Rosewehr ist in England auch als Brecht-Übersetzerin bekannt geworden. BBC, London.